Woche haben die Menschen Ostern gefeiert, die meisten zumindest. Was verbinden wir mit Ostern? In der Regel sind das doch die Eier und die Hasen. Richtig? Also, das ist das, was wir fast immer sehen. Wir sehen Eier und Hasen. Also, wer es nicht sieht, der muss Tomaten auf den Augen haben. Eier und Hasen ist das Primäre an Ostern. Für Christen natürlich ganz klar, ne? Ich glaube, ich hatte es vor kurzem gehört, da war ein Büchertisch und dann haben die protestantischen Kirchen zum Karfreitag eingeladen und hatten sich als Osterhase verkleidet und haben Eier verteilt, ja. Ich finde das ganz interessant, weil das eben deutlich macht, dass wir in einer Zeit leben, wo die Menschen ganz andere Dinge wahrnehmen und sehen als das, was wir meinen, dass sie wahrnehmen und sehen sollten, ja. Sie wäre lieber hier vorne geblieben, glaube ich. Ja, gut, wir wissen, der Hase steht bekanntlich für die Fruchtbarkeit und die Eier für das ungeborene Leben. Und die Verbindung zwischen Hasen und Eiern ist alles andere als nachvollziehbar. Aber für die Schokoladenindustrie ist es die wichtigste Zeit im Jahr. Da wird so viel umgesetzt wie das ganze Jahr über nicht. Werden Eier, Schokoladeneier und Hasenschokoladen oder Schokoladenhasen verkauft. Obwohl wir wissen, dass sowohl Schokoladen als auch Eier nicht aus Schokolade sind, also Eier und Hasen nicht aus Schokolade sind. Viele von uns mögen das auch ab und zu mal essen, diese Schokolade. Das Osterfest für uns Christen ist das Fest der Auferstehung, wie ich das auch ganz kurz in der Kindergeschichte angedeutet habe. Und ich habe mich gefragt und ich habe mir einfach jetzt mal die Frage nochmal gestellt, wo findet sich denn dieses Osterfest in der Bibel? Ich meine, es wird an manchen Bibeln ja auch Ostern übersetzt, aber eigentlich steht da das Wort Passa. Und das Passafest in der Bibel war das erste Erntefest, genauer die Feier der Gerstenernte. Und die wurde immer um die Jahreszeit und wurde auch dieses Jahr um die Jahreszeit gefeiert, wo wir Ostern haben. Also Ostern und Passa fällt in sehr, sehr vielen, wahrscheinlich in 80% der Fälle auf den gleichen Tag. Das heißt, vom Freitag auf Sabbat letzte Woche begann Passa. Denn die Juden feiern dieses Fest mit dem Beginn praktisch der Gerstenernte, so wird es gesagt. Am Vorabend des 14. Tag des ersten Monats, Abib, das ist also der Name für den Monat der Ehren, wird das Fest 7 Tage lang gefeiert. Für Mose und die Israeliten war das Passafest nicht so sehr ein Erntefest, auch wenn sie das möglicherweise gefeiert haben. Mir ist da geschichtlich nichts bekannt. Aber es war für sie ein ganz besonderes Fest in einer anderen Hinsicht. Es war nämlich das Fest der Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten. Und immer dann, wenn sie dieses Fest jedes Jahr feiern, das Passa, erinnern sie sich daran, wie damals das Blut des Lammes an den Türpfosten dafür Sorge getragen hat, dass die Erstgeburt im Haus nicht getötet wurde durch die 10. Plage. Und dieses Fest feiern die Juden bis heute, jedes Jahr. Und es geht kein Jahr vorbei, wo sie das nicht feiern. Und das Fest, beziehungsweise den Abend vor dieser Feier, nennt man Seder. Und wenn Sie, das Seder heißt nichts anderes wie Ordnung. Das heißt, da wird ein Familiengottesdienst abgehalten und bei diesem Familiengottesdienst hat alles genau seine Ordnung, wie das abzulaufen hat. Wo das Gebet steht, wo das Licht steht, die Kerzen stehen, alles genau geordnet. Jetzt am Freitag beispielsweise, also am Tag vor dem Sabbat, ist es so, dass immer die Frau des Hauses das Sabbatlicht entzündet. Und wenn es dann vor den Sabbat fällt, dieses Sederfest, dann ist es gleichzeitig auch der Beginn des Sabbats. Da wird die Prinzessin eingeladen. Ein besonderes Fest. Und dieses Jahr fielen da zwei Feste zusammen. Dieses Fest, wo die Familie praktisch einen Gottesdienst feiert, ist ein Fest, wo es festliches Essen gibt. Es gibt symbolische Speisen und es wird gut gegessen. Und dazu wird auch aus einem Büchlein gelesen, die Haggadah. Und das ist ein Büchlein, ist ein Bilderbuch eigentlich, das die Geschichte so von der Schöpfung bis über Abraham, bis zum Auszug von Ägypten erzählt. Zum Teil geschrieben und zum Teil auch in Bildern. Für Kinder natürlich eine tolle Sache, ja. Die sitzen, kann ich mir gut vorstellen, da abends dort und schauen sich dieses Buch an. Und dazu gibt es auch einen Sederteller. Und auf diesem Sederteller sind ganz spezielle Speisen, die Symbole tragen. Da ist zum Beispiel der Schenkelknochen von einem Lamm. Ein gebratenes Lammfleisch in der Regel. Und das erinnert an das Opferlamm, das damals gegeben wurde. Es gibt ein hart gekochtes Ei auf diesem Teller. Und das hart gekochte Ei wurde in den Tagen des Heiligen Tempels als Feiertagsopfer dargebracht. Also das Ei von dem Hasen ist gar nicht so weit weg. Es soll aber auch gleichzeitig an den Beginn eines neuen Lebens erinnern, symbolisch an den Auszug aus Ägypten, den Beginn einer neuen Zeitrechnung. Dann gibt es dort bittere Kräuter, die an die Bitterkeit der Sklaverei der Vorväter in Ägypten erinnern sollte. Dann gibt es eine Paste, die aus Äpfeln, Nüssen und Wein hergestellt wird. Und das soll an den Mörtel erinnern, wo die Israeliten die Ziegel gebrannt haben in der Sklaverei. Dann gibt es Gemüse, das ebenfalls so nicht bitteres Wurzelgemüse ist, beispielsweise Zwiebeln oder gekochte Kartoffeln. Und das soll erinnern an die zermürbende Arbeit in der Gefangenschaft. Weil Essen zubereiten kann manchmal sehr zermürbend sein. Ja. Und wenn wir es dann gegessen haben, ist es in 10 Minuten weg. Was wir stundenlang vorher vorbereitet haben, 10 Minuten ist alles aufgegessen. Oder? Meistens so, ne? Dann der Salat wird meistens der Stamm des Lattichs genommen und der ist hart und bitter und soll nochmals an die bittere Erfahrung in der Sklaverei erinnern. Ihr könnt das nachlesen im Internet, gibt es dazu verschiedene Aussagen. Wir als Christen, wir feiern vor einer Woche das Osterfest, um diese Zeit, um an den Tod und an die Auferstehung Jesu zu denken. Es ist somit das einzige Fest, das einzige christliche Fest, das mit dem jüdischen Fest in regelmäßigen Abständen zusammenfällt. Nicht jedes Jahr. Also nächstes Jahr ist es, glaube ich, an Dienstag. Aber das hängt mit dem Mond zusammen, je nachdem, wann also der Neumond ist. Und dann beginnt der neue Monat, Neumond, ja, und dann rechnet man 14 Tage und am 14. Tag beginnt dann das Passafest. Was sagen uns diese Bräuche im Judentum, wie sie an Passa gefeiert werden? Zum einen erinnert es das Volk damals wie heute, dass sie aus der Gefangenschaft befreit wurden. Das versklavte Volk wird durch Gottes Eingreifen aus der Hand der Ägypter befreit. Und dieses Zeichen der Befreiung oder dieses Fest als Zeichen der Befreiung ist gleichzeitig ein Zeichen der Befreiung und der Abkehr, das Trennen von der Sünde, von all dem, was im Leben schwierig war. Deswegen wird auch an Passa alles, was gesäuert ist, aus dem Haus herausgebracht. Also es gibt keinen Hefeteig und so, um daran zu erinnern, dass nichts in unserem Leben ist, was uns sauer macht. Aber ich möchte euch nicht empfehlen, das zu tun. Wenn ihr das macht, dann seid ihr beschäftigt. Müsst ihr die, ich glaube, etwas ungeschützt jetzt, ich sag mal ganz vage, einige Tage müsst ihr das Geschirr in Wasser einweichen lassen und das dann wieder spülen und teilweise muss es in Erde vergraben werden, dann wieder ausgegraben werden. Also es ist wirklich, das ist fast so zermürbend wie Essen machen. Diese Entscheidung, dieses Fest zu feiern, hängt damit zusammen, dass von Beginn der Weltgeschichte an Gott sich entschieden hatte, noch vor der Schöpfung, dass wenn der Mensch einen Weg geht, der getrennt ist von Gott, ein Plan der Erlösung da ist, der sogenannte Erlösungsplan. Auch wenn dieses Wort Lösung in Deutschland mit einer der schwärzesten Abschnitte der Geschichte verbunden ist, ist der Erlösungsplan Gottes ein Plan, der seine Liebe zu seiner Schöpfung zeigt. Nach der Erschaffung des Menschen, der von Gott mit allen Freiheiten ausgestattet war, ja, der nach dem Bild Gottes geschaffen wurde, entschied sich der Mensch gegen Gott. Und das Ziel dahinter bei dieser Entscheidung war, wie Gott zu sein. Dabei ist bei der Erschaffung des Menschen durch Gott Gemeinschaft das Ziel. Gottes Plan nun, den Menschen zu erlösen, begann also schon, bevor diese Welt geschaffen worden ist. Er trennt den Menschen von dem negativen Einfluss des Bösen, indem er diesen Plan macht, den Menschen zu erlösen, aber nicht, dass er das Böse nicht mehr wahrnimmt. Ihm sind die Folgen des Bösen ständig gegenwärtig. Da heißt es in der Bibel, der Mann soll unter Mühen den Erdboden bebauen. Und für die Frau heißt es, die Beziehung der Frau zum Mann verliert ihre Harmonie. Die Beziehung des Mannes zu seinem Umfeld wird ebenfalls negativ beeinflusst. Es wird alles von Dornen und Disteln überwuchert, so heißt es da im Text. Und bis heute leiden wir darunter. Wir werden vielleicht, ich möchte kein Prophet sein, ich hoffe nicht, dass ich einer bin, dieses Jahr wohl das erste Mal so erleben, was es heißt, Dornen und Disteln zu ernten und nicht fruchtbares Essen. Denn wenn wir kein Wasser bekommen, dann werden die Pflanzen wachsen, die ohne Wasser gut auskommen können. Und das sind Dornen und Disteln. Die wachsen auch noch in der Wüste, wenn es sein muss. Und dann heißt es, dass die Frau unter Schmerzen Kinder gebären wird. Auch das ist, als vierfacher Vater kann ich das bezeugen, so geblieben. Es gibt keine schmerzfreie Geburt, außer ein Kaiserschnitt. Dann hat man die Schmerzen danach. Wir sehnen uns danach, dass unser Leben so leicht und so einfach verläuft, dass wir eben nicht mit Schweiß unser Brot verdienen, was wir ja meistens auch gar nicht mehr tun. Die meisten von uns haben ja eine Arbeit, die ja jetzt nicht viel mit Schweiß zu tun hat. Es gibt aber einige, die haben ganz schön zu kämpfen. Wenn wir an unsere Landwirte denken, die haben kräftig zu kämpfen, oder an diejenigen, die handwerklich arbeiten, da läuft schon ganz schön Schweiß. Ja. Manchmal, wenn man von Haus zu Haus geht oder mit Menschen eine Bibelstunde hat, da kann es auch schon mal passieren, dass einem der Schweiß läuft, insbesondere dann, wenn es heiß ist, ja, oder wenn die Leute Fragen stellen, die nicht einfach zu beantworten sind. Die Vielfältigkeit unseres Lebens macht deutlich, dass wir versuchen, mit diesen Schwierigkeiten des Alltags so einfach, so gut wie möglich umzugehen. In allen Lebensbereichen versuchen wir, uns das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Aber im Grunde bleibt die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen des Alltags erhalten. Es geht eben nicht alles glatt und ohne Probleme. Da kommen Hindernisse plötzlich auf, Schwierigkeiten. Es werden Lösungen gesucht, Herausforderungen stellen sich uns entgegen. Und wir dürfen uns diesen stellen. Und weil Gott das wusste, entschied er sich, Jesus Christus in diese Welt zu senden. Und daran denken wir an Ostern. Wir denken daran, dass Jesus Christus für das, was diese Welt so belastend, was uns so belastet, dass Jesus Christus dafür am Kreuz stirbt. Jesus, das Lamm Gottes. Wie Johannes der Täufer es sagt, welches der Welt Sünde trägt. Und die Sünde ist die Folge der Trennung von Gott, von dem wir uns alle entfernt haben. Und deshalb denken Juden beim Passafest an das Lamm, an ein Opfertier, welches sie an die Befreiung aus der Sünde in Ägypten erinnert. Aber dieses Lamm hat schon eine längere Geschichte als dort. Schon bei Noah, bei Abraham, bei Jakob, ja selbst bei Adam und Eva wird darauf hingewiesen, dass ein Lamm geopfert wurde, um die Beziehung zwischen den Menschen wiederherzustellen, diese Trennung von Gott bewusst zu machen und bewusst zu machen, dass es Versöhnung gibt. Um ehrlich zu sein, mir fällt es schwer, dass so ein Tier für meine Schuld sterben muss. Ein unschuldiges Tier. Aber wir können die Schuld durch unseren Tod nicht sühnen. Sie bleibt da. Weil die Sünde in dieser Welt bleibt. Und weil Gott es wusste, deswegen hat er Jesus Christus, den Sohn Gottes, in diese Welt gesandt. Und er umgibt sich komplett mit dem, so wie wir sind als Mensch. Er wird nicht nur ein kleines Baby, das durch eine Frau in die Welt gesendet wird. Und ich bin mir sicher, Maria hat genauso Schmerzen gehabt wie jede andere Frau bei der Geburt. Sondern er wird Mensch wie du und ich, um uns zu zeigen, wie ein Leben mit seinem, mit unserem himmlischen Vater möglich ist. Durch sein Leben, durch sein Leiden und Sterben stellt er sich den Folgen der Sünde und während seines Lebens auf dieser Erde bringt er vielen Menschen Heilung und Segen. Aber in erster Linie bringt er Leben. Leben für Menschen, die nicht mehr unter der Last der Sünde, den Folgen ihres und des Fehlverhaltens anderer leiden müssen. Er bringt Leben, das dem Tod seine letzte Kraft nimmt. Er besiegt den Tod durch sein vertrauensvolles Leben mit seinem Vater. Er vertraut ihm mit allem, was er hat. Als Jesus Christus den letzten Weg zum Kreuz ging, auf der Via Dolorosa, so wird es ja oft auch in Ostern, könnt ihr das immer wieder sehen. Ihr habt wahrscheinlich auch die Tage an Ostern gesehen, wie die Menschen dort laufen und wie sie diesen Weg gehen, manche selber Kreuze tragen. Als Jesus diesen letzten Weg dort ging, war das für ihn der schwerste Weg in seinem gesamten Leben. Es gab verschiedene Ansätze, um Jesus davor zu bewahren, dass er diesen Weg geht. Nicht nur Petrus. Nicht nur der Teufel. Sondern Menschen, die kamen und ihn zum König machen wollten. Ihr könnt das nachlesen im Johannesevangelium. Und als Jesus das merkt, da zieht er sich zurück. Er hätte sich ohne weiteres zum König krönen lassen können. Aber Jesus wusste, dass nicht das der Weg ist. Er wusste, dass der Weg des Vertrauens, mit Gott verbunden zu sein, letztendlich beim Tod enden wird. Weil der Tod die Realität dieses Lebens ist. Aber es ist nicht beim Tod geblieben. Und das ist die Botschaft von Ostern. Eine Botschaft, die alles überstrahlt, die unser Denken, unser Handeln, alles, was wir in diesen Tagen und auch über diese Tage hinaus tun, erfüllen soll. Die Botschaft von Ostern ist die Auferstehung Jesu. Jesus ist auferstanden. Als Jesus zur Zeit der Jünger auferstanden war und die Wachen am Grab über die Ereignisse, die zu seiner Auferstehung führten, bei dem Hohen Rat und den Hohen Priestern berichteten, verschlug es den Hohen Priestern die Sprache. Damit hatten sie nicht gerechnet. Sie hatten gehofft, dass sie diesen Mythos, diesen Mann, der ihr ganzes Denken durcheinander gebracht hat, endlich beseitigt hätten. Und sie versuchen, mit Geld, mit Bestechung, die Botschaft von der Auferstehung im Keim zu ersticken. Mit Geld können wir wirklich viel erreichen. Wir können Menschen dazu bewegen, Dinge zu tun, die sie normalerweise unter normalen Umständen nicht tun würden. Aber hier gelingt es nicht. Ich lese mal kurz die Verse hier, die Matthäus berichtet. Und da sagt er: Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündigten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und die kamen mit den Ältesten zusammen und hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen: Sagt, seine Jünger sind in Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn er dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu fürchten habt. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und dieses Gerücht hat sich bei Juden verbreitet bis auf den heutigen Tag. Der ganze Einsatz hat nichts gebracht. Bis heute denken die Christen am Passafest in der Regel an die Auferstehung Jesu. Bis heute, über 2000 Jahre, wird jedes Jahr verkündigt, dass Jesus Christus auferstanden ist. Noch heute, nicht nur damals. Jeden Tag erleben wir das, was es heißt, aufzustehen. Jeden Tag, wenn wir am Abend ins Bett gehen und am Morgen wieder aufstehen und einen grusamen Schlaf hatten, erleben wir, was es heißt, aufzustehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und je älter wir werden, desto bewusster wird uns das, oder? Je älter wir werden und wenn wir dann noch mit Schmerzen und mit Krankheit und was auch immer zu tun haben und das eine oder andere zieht, uns zwickt, dann wissen wir, da gibt es so eine Zeit normalerweise, wenn wir einigermaßen vernünftig schlafen, wo wirklich der Körper sich erholen kann, wo alles runterfährt und wir morgens erfrischt aufstehen. Das ist Auferstehung. Menschlich gesehen. Jeden Tag. Und wenn es einmal nicht mehr so sein sollte, dass wir aufstehen, weil wir liegen bleiben, weil wir sterben, weil das Herz aufhört zu schlagen, manchmal kommt das sehr überraschend. Vor kurzem habe ich gehört von einer Mutter, die weit über die 70 ist, wie sie erleben musste, dass sie in ihr Zimmer, in das Zimmer, in dem ihre Tochter übernachtet hat, hineinkam und ihre Tochter tot am Boden fand, 55 Jahre alt. Keiner weiß, warum sie gestorben ist. War nicht herauszufinden. Einfach eingeschlafen. Nicht mehr aufgewacht. Das ist schmerzhaft für uns, die wir bleiben. Schwer nachzuvollziehen. Wenn andere 90, 100 werden. Aber das Nächste, was diese Frau erleben wird, und das Nächste, was jeder Mensch, der abends ins Bett gehen sollte, die meisten Menschen sterben im Bett immer noch. Das Nächste, was die Person erleben wird, ist die Auferstehung. So oder so. Ostern erinnert uns an das größte Geschenk, das Gott dieser Welt und seiner Schöpfung gemacht hat. Wir sind von seiner Liebe, die stärker ist als der Tod, für immer beschenkt. Deshalb schenken sich viele an Ostern auch etwas. Übrigens, noch eine kleine Klammerbemerkung zu dem Sederfest, das die Juden feiern. Am Ende des Festes gibt es einen Nachtisch, und zwar ungesäuertes Brot. Matza nennt sich das. Und die Kinder machen sich fast immer einen Spaß daraus, dieses letzte Stück, was? Zu verstecken. Das heißt, die gesamte Ordnung des Seders, wobei das auch in der Ordnung wohl beinhaltet ist, zumindest habe ich so verstanden, wird unterbrochen, weil dieser Nachtisch fehlt. Und dann geht man natürlich auf die Suche nach diesem Stück. Und wenn man es gefunden hat, dann muss es gegen ein Geschenk ausgelöst werden. Also derjenige, der versteckt hat, sagt, ja, ihr habt es gefunden. Aber jetzt möchte ich ein Geschenk dafür. Deswegen verstecken wir wahrscheinlich auch die Ostereier. Oder nicht wir, aber viele. Wir sind mit dem größten Geschenk der Liebe Gottes an diesem Tag beschenkt. Jesus hat uns das Leben geschenkt. Ich persönlich möchte für mich in diesen Tagen und darüber hinaus zwei Dinge lernen. Erstens, mit Geld kann ich mir zwar alles kaufen, aber das Entscheidende, Leben nicht. Ich möchte lernen, Menschen aus dem Konsumdenken herauszuführen und ihnen das Wertvollste, was es gibt, das Leben bewusst machen. Denn dieses Leben hat Jesus uns geschenkt. Zweitens, ich will lernen, mich an das leere Grab zu erinnern und die Verheißung, dass Jesus auf den Wolken des Himmels wiederkommen wird und wir bei ihm sein werden. Für immer. Getrennt. Und befreit von der Sünde und ihren Folgen. Das wünsche ich mir. Amen.